Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Petra Enzminger heute am Mikrofon. Herzlich willkommen. Ja, das war was. Vielleicht ja auch für IT-Experten etwas überraschend. Erinnern Sie sich, es ist keine 4 Wochen her, da kam es weltweit zu Systemausfällen. Blaue Bildschirme an Flughäfen, in Krankenhäusern, in Banken. Operationen mussten verschoben werden, Flüge fielen aus. Bankgeschäfte konnten nicht getätigt werden. Eine globale IT-Panne infolge eines fehlerhaften Sicherheitsupdates der US-Firma CrowdStrike, die sicher auch gezeigt hat, dass es da Abhängigkeiten gibt von Systemen, die irgendwo auf der Welt gestört oder auch angegriffen werden können, mit recht weitreichenden Folgen. Sind wir da naiv, zu wenig geschützt, zu abhängig? Darüber werden wir heute sprechen. Was lauern da für Gefahren? Wie abhängig sind wir? Und sind wir womöglich Fehlern und Angriffen an mancher Stelle auch ganz schutzlos ausgeliefert? IT-Pannen und Ausfälle, Angriffe auf Infrastruktur, wie angreifbar sind wir? Wie blicken Sie darauf? Sie können uns anrufen, wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen mögen. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Noch einmal diese kostenfreie Nummer 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail dann an diese Adresse agenda@deutschlandfunk.de. Und ich habe heute 2 Gäste bei mir im Studio, die sich natürlich intensiv mit der Sicherheit von Informationstechnik beschäftigen. Das ist einmal Thomas Kaspers, der hier ist. Er leitet die Abteilung Technik Kompetenzzentren beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Frau Enzminger.
Und Professor Norbert Neumann ist angereist. Er ist Professor für Informationssicherheit an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Ja, schönen Morgen, Pohlmann, ja.
Genau. Und ich würde Ihnen gerne ein Zitat eines Kollegen vorlesen, das ich in Vorbereitung auf diese Sendung gefunden habe. Es stammt aus einem Interview mit der Zeit mit dem Informatiker Jochen Schiller von der FU Berlin, den Sie vielleicht auch kennen. Der ist gefragt worden, worüber er gerade nachdenkt. Die Antwort: Seit längerem beschäftige ich mich damit, auf welch sehr dünnem Eis sich unser digital vernetzte Gesellschaft bewegt. Bus und Bahn, Supermarkt, Heizung, Handy. Wir nehmen die Funktionen des täglichen Lebens als gegeben hin. Läuft doch, und merken gar nicht, welche extremen Abhängigkeiten und Risiken wir da auch ausgesetzt sind. Seine Sorge sind durch die globalen Systemausfälle, die das IT-Sicherheitsunternehmen CrowdStrike kürzlich weltweit ausgelöst hat, noch einmal bekräftigt worden. Geht Ihnen das auch so?
Ja, klar. Also ich glaube, dass wir erstmal für uns realisieren müssen, dass wir für unsere Digitalisierung, die immer weiter fortschreitet, nicht gut genug vorbereitet sind. Und wenn ich nun mal 2 Aspekte nenne, das eine ist, unsere IT-Systeme und Infrastrukturen sind nicht richtig genug konzipiert. Und das heißt also, wir arbeiten noch mit monolithischen Betriebssystemen. Das sind halt Betriebssysteme, die sehr mächtig sind, mit vielen Millionen Line of Codes, also Softwarezeilen. Und da sind einfach Fehler drin, statistisch gesehen schon. Und wenn die Fehler halt auftreten oder durch Angreifer genutzt werden, können unsere Systeme lahmgelegt werden. Also das ist einfach nicht gut. Das ist keine Basis für unsere Zukunft. Und eine andere Herausforderung ist, dass wir durch die schnelle Digitalisierung natürlich erstmal immer mehr Software produzieren, aber auch halt immer mehr Software von anderen einbinden. Sogenannte Supply Chain, also wir nutzen Software von anderen und nutzen mit ein. Und wenn ich selber ein System anbiete, dann kann ich meine eigene Software ganz gut verifizieren und kann die gut testen. Aber wir haben noch nicht so richtig gelernt, die Software der anderen zu überprüfen, zu testen und dann im Gesamtsystem die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist eine riesen Herausforderung, und da müssen wir einfach deutlich besser werden, damit solche Sachen nicht mehr passieren.
Also einerseits kann man sagen, ist das System total komplex, aber wenn wir an Drittanbieter oder Viertanbieter gehen, dann wird es anfällig. Das ist ein schwieriger Grat, den wir da zu gehen haben.
Genau, es ist ein Weg, den wir gehen müssen, aber die Basis, die wir heute haben, ist nicht gut genug, damit in der Zukunft wir viel robuster unsere Systeme aufbauen.
Ein verpatztes Software-Update mit so weitreichenden Folgen. Hat Sie das erstaunt?
Ja und nein. Also sagen wir mal, genau, also jetzt für mich, mich hat erstaunt, dass die Firma CrowdStrike so viele Kunden hat, also dass sie doch so weit verbreitet sind. Aber die Tatsache, dass sie einen Softwarefehler haben, das ist zwar ungünstig, und CrowdStrike hätte das sicherlich halt auch professioneller testen können und müssen, aber wir werden in der Zukunft keine Softwarefehler verhindern müssen. Also wir müssen uns auf die Softwarefehler einstellen. Für mich der erstaunlichere Part ist, dass Microsoft ausgefallen ist. Also dass auf der Basis eines Softwarefehlers, eines Drittanbieters, die Microsoft-Systeme komplett ausfallen, das ist das, was nicht passieren darf. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten erstaunt hat. Und da müssen wir halt schauen, wie wir das in der Zukunft völlig anders aufbauen. Und die Systeme, wie ich ja gesagt habe, auch die Microsoft zur Verfügung steht, sind halt einfach nicht für die Zukunft aufgebaut.
Und da habe ich im Nachgang auch gelesen, haben viele auch gesagt, das hätte man verhindern können, indem man das Update nicht sofort so breit aufgespielt hätte, sondern erstmal irgendwo einen Testlauf gemacht hätte. Und dann hätte man den Fehler vielleicht auch gemerkt und es wäre gar nicht so weit gekommen. Ist dann später vielleicht auch nochmal eine Haftungsfrage. Aber ist das so? Wäre das eine Lösung, dass man sagt irgendwie, okay, klar, wir brauchen Drittanbieter. An CrowdStrikes Sicherheit zweifelt, glaube ich, auch erstmal so grundsätzlich niemand. Man braucht solche Firmen, die solche Sicherheitssoftware anbieten. Aber man muss da selber nochmal vielleicht einen Gang auch zurückschalten und sagen, wir müssen erstmal gucken, dass wir es intern testen.
Das ist eine andere Ebene. Die meine ich nicht mit der Komplexität und mit der Vorbereitung. Das ist eine Ebene, wo wir vor vielen Jahren gesagt haben, jedes Update muss getestet werden. Das tun wir heute gar nicht mehr. Heute sagen wir so schnell wie möglich updaten, weil die Angreifer wenn diese Softwarefehler bekannt wären, sofort diese Schwachstellen ausnutzen. Also von daher wäre das auch ungünstig. Also sag mal, die Idee, sofort abzudaten, hat schon Vorteile. Wenn es ganz komplizierte, wichtige Anwendungen sind, kann man natürlich sagen, ich muss das vorher testen. Aber prinzipiell ist das nicht die Problematik. Also die Problematik ist, dass unsere IT-Systeme schlecht vorbereitet sind.
Kommen wir auch sicherlich nochmal drauf, auf die Frage, wie können wir das alles auch lösen? Können wir natürlich heute auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Das sind hochtechnische Fragen, sicherlich auch mit denen Sie sich da beschäftigen. Aber nochmal zurück auf die Frage, wie überraschend kam das auch, Thomas Kaspers? Man muss schon sagen, es waren massive Ausfälle, ja, die wir da erlebt haben. In dieser Massivität, hatten Sie mit sowas gerechnet?
Also wir rechnen immer mit solchen Ausfällen. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Dafür haben wir auch ein Lagezentrum, was 24/7 definitiv halt auch schaut, was passiert weltweit. Und über Nacht kamen halt die ersten Meldungen bei IT-Ausfälle, was uns da ein bisschen herausgefordert hat. In derselben Nacht gab es auch im Bereich Cloud Computing bei Microsoft noch einen Ausfall. Und dann über den Morgen kamen dann die ersten Meldungen zu CrowdStrike rein. Das heißt, am 19.07., als das alles passiert ist, so nach und nach wurde dann im Laufe des Vormittags der Ernst der Lage uns bewusst. Und sagen wir, die Reaktion darauf sind wir definitiv vorbereitet. Das heißt, wir rechnen mit sowas. In dem Fall war es so, auch nach Angaben der Hersteller. Es gab insgesamt 8,5 Millionen betroffene Systeme. Das ist, wenn man es in Relation setzt, erstmal nur 1% der weltweiten Installationsbasis, sage ich mal, von Microsoft Windows-Systemen. Gleichwohl, das haben wir alle gespürt an den Flughäfen und bei manchen Unternehmen, bei Fluggesellschaften, Krankenhäuser haben Sie angesprochen, sind diese 8,5 Millionen Systeme definitiv die besonders kritisch sind. Und die setzen ja auch nicht ohne Grund eine Software wie CrowdStrike ein. Und solche Tools wie CrowdStrike und vergleichbare Produkte brauchen wir auch in solchen Bereichen. Und das führt dann zu dem, was Professor Pohlmann gerade zu Recht angesprochen hat. Da müssen wir ganz andere Ansprüche daran stellen, was die Qualitätssicherung angeht, was auch vielleicht die Architektur solcher Anwendungen und der Betriebssystemplattform angeht. Aber auch, was man tun muss, wenn man so eine Software hat, die so weitreichende Folgen erzeugen kann, was man tun muss als Anbieter, sowohl jetzt in dem Fall CrowdStrike, aber eben auch auf der Betriebssystemplattform, um das dann, wenn was Schlimmes passiert, möglichst eingrenzen zu können. Und das ist sicherlich nicht gut gelaufen am 19.07.
Was hat Ihnen die Panne so für das gesamte digitale System gezeigt?
Es zeigt erstmal, dass wir vielleicht nicht immer an den richtigen Stellen hingeschaut haben, wenn es darum geht, welche Anforderungen wir stellen und was wir voraussetzen, was an IT-Sicherheit realisiert werden muss, sowohl in den konkreten Produkten, aber auch in den Infrastrukturen. Wenn es dann eben durch so singuläre und obwohl es eine komplexe Software ist, am Ende auch mehr oder weniger trivialen Fehlern, mit solchen Konsequenzen dann hinterher mit Ausfällen dann zu rechnen ist. Das heißt, wir müssen wirklich dann auch nochmal genauer drauf hinschauen. Sie hatten das Thema gestaffelte Updates reingebracht. Jetzt schon. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es ganz klar ist, wenn so weitreichende Folgen entstehen können, muss ein Hersteller vorbereitet sein, wenn er ein Update ausrollt, sofort im Rahmen eines gestaffelten Updates das abbrechen zu können, sobald die ersten Anzeichen auftreten, da geht was grandios schief. Das, was an dem Morgen da schiefgelaufen ist, ist ja, dass die Updates überall gleichzeitig gelandet sind und bevor der Hersteller dann reagieren konnte, waren alle Systeme schon im Zustand, der dann eben nicht mehr beherrschbar war.
Haben wir aber auch gerade gehört, ist auch wichtig, dass man relativ schnell mit dem Update raufgeht.
Genau, aber die Technik gibt das heute her. Gestaffeltes Update heißt ja nicht, dass es jetzt Tage dauert. Man kann auch innerhalb einer Stunde ein gestaffeltes Update fahren, bedeutet, ich roll's erstmal auf wenig wenigen Clients aus, durchaus auch weltweit. Ich habe unmittelbar Telemetrie, befinden sich anschließend die Telemetriedaten, die ich zentral auswerten kann und schauen kann, ist das System nach dem Update noch im beherrschbaren Zustand? Das mache ich vielleicht erstmal auf 100 Systemen, dann hat alles funktioniert. Ich kann unmittelbar danach, und das sind Minuten, auf 1000 Systeme gehen, dann vielleicht auf 10.000 und am Ende alle bedienen. Aber in jedem dieser Kreise kann ich immer prüfen, hat alles funktioniert, ist es noch im beherrschbaren Zustand? Und ich kann dann sehr schnell auf einer kurzen Zeitachse das Update ausrollen, kann aber auch jederzeit abbrechen, wenn es irgendwie schief geht. Und das ist ja auch eine der ersten Maßnahmen, die CrowdStrike jetzt angekündigt hat, damit es nicht kurzfristig nochmal passiert.
Wir werden nicht nur über diese Panne reden, denn es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, unser System anzugreifen. Es hat nur halt dieser eine Fall gezeigt, was dann passieren kann, was für eine Wirkung das auch haben kann. Sie sind Leiter der Abteilung Technik, Kompetenzzentren beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ihre Abteilung ist unter anderem eben für sichere Halbleiterkomponenten, für Betriebssystemsicherheit, auch Cloud Computing verantwortlich. Vielleicht von Ihnen noch 3-4 Sätze zum BSI. Da geht es um die Cybersicherheit. Ein Bundesamt, das also welche Aufgabe hat, wenn es um IT-Sicherheit geht?
Also wir sind dafür verantwortlich, zunächst für den Bund IT-Sicherheit so zu liefern, dass der Bund insgesamt sowohl mit seinen Infrastrukturen, aber auch mit allen Systemen, die eingesetzt werden, eben in der Lage ist, resilient, digital im Bund insgesamt arbeiten zu können. Und das bedeutet, wir sind dafür verantwortlich, dass die Netze insgesamt so sicher gestaltet sind, dass wir da eben auch eingestufte Informationen übertragen können, also staatlich geschützte Informationen, die wir für so vertraulich halten, dass sie eben nicht nach draußen gehen dürfen, aber eben auch grundsätzlich, sagen wir mal, Kommunikation sicherstellen können. Das heißt, Verfügbarkeit ist da auch ein ganz wichtiges Ziel, was wir verfolgen. Das heißt, es darf nicht nur sicher sein, sondern es muss auch verfügbar sein. Wir müssen kommunizieren können. Und darüber hinaus sind wir natürlich auch dafür verantwortlich, IT-Sicherheit in Deutschland insgesamt zu gewährleisten. Insbesondere in kritischen Infrastrukturen, aber auch in der Wirtschaft generell, bei Bürgerinnen und Bürgern und bei anderen Organisationen. Das heißt, wenn in bestimmten Bereichen Ausfälle da sind, müssen wir schnell reagieren können. Aber mit unseren ganzen Vorgaben müssen wir eben auch alle in die Lage versetzen, dass sie eben IT-sicher betreiben können. Und das beschränkt sich definitiv nicht nur auf den Bund.
Und wenn dann so ein Vorfall kommt, Sie haben es beschrieben, am 19. Juli, das ging in der Nacht schon los, dass Sie da erste Meldungen bekommen haben. Was passiert dann in der Behörde? Überall die Alarmglocken, die da schrillen?
Es sind nicht unbedingt Alarmglocken, weil wir sind schon darauf vorbereitet. Es gehen dann Meldeketten los. Das heißt, alle die man braucht, werden sehr schnell zusammengerufen. Es werden die Teams gebildet. Es gibt Teams, die eben operativ reagieren können, gerade dann, wenn es irgendwo ein gravierender Ausfall ist, bis hin, dass man auch vor Ort auch unterstützen kann. Das heißt, da fahren Teams dann auch wirklich raus. Und wir haben natürlich ganz viele technische Teams. Das heißt, wir haben ein Team, was sich um die Betriebssystemsicherheit kümmert. Die sind unmittelbar dann da eingeschaltet worden, um sicherzustellen, dass wir auf der Microsoft-Betriebssystemebene das Richtige machen. Wir haben Teams, die sich um Sicherheitssoftware wie CrowdStrike kümmern. Die haben dann da unmittelbar die Analysen aufgenommen. Und wir haben unmittelbar natürlich festgelegt, wer kommuniziert jetzt mit wem, wer nimmt Kontakt zu den Herstellern auf. Beim Vorfall dieser Größenordnung gibt es dann auch unmittelbar Kontakte natürlich auch zu den Unternehmen in den USA. Und dann geht das sehr schnell halt auch in die technische Analyse. Das heißt, diese Lagebewältigung läuft unmittelbar hoch. Und das ist auch was wir regelmäßig üben und was dann auch eben auch unmittelbar funktioniert.
Schutzlos ausgeliefert, das ist die Frage, die wir heute stellen, unsere Abhängigkeit von digitalen Systemen. Und wir haben das jetzt schon ein bisschen mitbekommen. Das System ist sehr, sehr komplex, was wir da benutzen. Norbert Pohlmann, Sie sind Professor für Informationssicherheit an der Westfälischen Hochschule, habe ich schon gesagt. Wir müssen heute bestimmt immer wieder auch erklären, weil das Ganze sehr technisch ist, sehr komplex ist, was aber ja auch wieder klar macht, wie angreifbar unsere digitalen Systeme sind. Vielleicht grundsätzlich auch nochmal die Frage, was gehört eigentlich alles zu unserem System, zu unserem digitalen, zu unserem IT-System?
Ja gut, wenn wir jetzt überlegen, was die Infrastruktur ist, dann fangen wir damit an, dass wir natürlich unsere IT-Systeme haben. Das sind die Endgeräte, die wir nutzen. Das geht von der Smartwatch bis zum Smartphone, aber halt mein PC, mein Notebook. Aber es geht dann auch um die ganzen Serversysteme, um die Cloud-Anwendungen und die Infrastruktur, die dazugehört. Das heißt, das sind die Netze, wie wir dann ins Internet reinkommen. Das sind die Mobilfunknetze, das sind die Festnetze, das sind die Rechenzentren, die halt Infrastruktur zur Verfügung stellen, die immer funktionieren muss, damit unsere Systeme auch funktionieren. Also es ist schon sehr komplex. Also wir haben ein sehr komplexes System. Und das Besondere im Internet ist ja auch, wir haben, genau, weil es ja weltweit ist, auch keine zentrale Kontrolle, sondern das Internet organisiert sich in seinen Strukturen, in der Zusammenarbeit von alleine. Und das hat halt die letzten 30 Jahre auch sehr gut funktioniert. Und das müssen wir halt auch weiter offen halten, um dann schnell uns entwickeln zu können. Aber es wird immer komplexer durch den Grad der Digitalisierung. Und wir müssen halt schauen, dass die Technologien, die wir nutzen, genau diese neuen Level an Verfügbarkeit und an der Notwendigkeit, dass sie sicher sind, halt auch standhält. Und das heißt, wir müssen halt kontinuierlich uns besser schützen können oder wir müssen dafür sorgen, dass alle Systeme, die ich eben genannt habe, halt perfekt miteinander arbeiten und perfekt geschützt sind, damit halt die Verfügbarkeit der Dienstleistungen, die ja in der Digitalisierung dann eine Rolle spielt, halt maximal hoch ist und nicht angreifbar ist oder minimal nur angreifbar ist. Ja.
Und ich habe mich da auch gefragt, weil wie Sie es gerade auch beschreiben, also jedes Gerät gehört letztendlich dazu, jedes Smartphone, jedes iPad, was auch immer wir da alle benutzen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, von den großen Playern, Apple, Meta, Microsoft, Google, wie sie da alle heißen, hätten jetzt in diesem Moment einer oder mehrere ein massives technisches Problem, dann würden wir vermutlich gar nicht mehr senden.
Genau, da gehe ich jetzt von aus, dass also die Infrastruktur schon so komplex ist. Und das ist ja auch, wenn Sie so ein Smartphone haben, dann denkt man immer, gut, man hat so ein Smartphone, aber das hängt an 100 irgendwelchen Servern dran und jeder dieser 100 Server kann ausfallen und sorgt dann dafür, dass ein bestimmter Dienst nicht funktioniert. Also die Abhängigkeiten sind maximal groß und wir müssen halt gucken, dass wir die so robust wie möglich aufbauen, damit halt andere Systeme wichtige Funktionen auffangen und wir dann halt kontinuierlich die Dienste, die wir dann über unsere IT nutzen wollen, halt dann auch entsprechend kontinuierlich nutzen können.
Aber der Begriff digitales Netz, der trifft es ja dann eigentlich wirklich sehr. Und das Netz wird immer dichter, dadurch auch immer angreifbarer?
Genau, das ist immer, also ist völlig klar. Und genau das, was man auch nochmal so eine Ebene betrachten muss, ist, wir haben ja Angreifer, Hacker, die uns angreifen. Und auch die werden immer professioneller. Also wir müssen uns das einmal vorstellen, dass halt diese Angreifer halt auch in Ökosystemen organisiert sind. Das heißt, die teilen sich ihre Aufgaben auf und sind maximal erfolgreich durch zum Beispiel Ransomware, also Erpressungssoftware und verdienen gerade sehr viel Geld. Und wie halt normale Ökosysteme investieren die Gewinne, die die machen, halt auch in neue Angriffstools. Und genau, das heißt, wir werden halt in der Zukunft Hacker haben, kriminelle Ökosysteme, die uns viel professioneller angreifen und die uns auch immer automatisierter angreifen. Also jetzt kennen wir eigentlich, dass in der Vergangenheit die Ökosysteme ja immer geschaut haben, welche Unternehmen verdienen am meisten Geld und die greife ich an, weil ich da am meisten abziehen kann. Und wenn ich automatisiertere Angriffstool habe, dann kann ich auch kleinere Unternehmen angreifen. Also wir werden uns in der Zukunft darauf einstellen, dass halt auch deutlich mehr kleinere Unternehmen angegriffen werden, weil die Tools das automatisiert machen können. Und dieses kriminelle Ökosystem ist halt auch das, was uns, sagen wir mal, stört oder was halt maximal dafür sorgt, dass wir angegriffen werden. Und es gibt ja dann auch viele andere Organisationen, wie zum Beispiel halt BKA, LKA, auch international, die halt versuchen, dieses Ökosystem zu verhindern oder abzubauen oder zu schädigen, damit diese Angriffskraft einfach geringer wird. Also von daher haben wir ganz viele Stellen, an denen wir arbeiten müssen, damit halt wir unsere Systeme sicherer machen, aber halt auch die Angreifer maximal stören, damit die halt nicht mit dem vielen Geld, was sie gerade verdienen, uns in der Zukunft immer besser angreifen können.
Aber das ist ja deren Ziel. Das heißt, es ist eigentlich ein permanenter Wettlauf, ne, mit der kriminellen Energie, die da unterwegs ist und denjenigen, die versuchen, da auch abzuwehren. Thomas Kaspers vom BSI, was erkennen Sie da für Gefahren? Welche lauern da?
Ja, Professor Pohlmann hat es, glaube ich, schon sehr treffend beschrieben. Wir sind konfrontiert mit einem hochgradig professionellen Angreifer, der jetzt auch noch in der Lage ist, sagen wir mal, seine ganzen Techniken zu automatisieren, hoch zu skalieren und in der Breite dann anzugreifen. Und gleichzeitig, da haben Sie auch recht, haben wir ein digitales Netz, was so komplex ist, dass die ganzen Angriffspunkte, die es da gibt, eben immer schwerer beherrschbar werden. Aber es gibt eben auch Grund für Optimismus. Es ist ja nicht so, dass dann alles ganz schrecklich ist. Die Verteidigerseite kann auch automatisieren. Wir können unsere Verteidigungsmaßnahmen, die wir jetzt schon im Feld haben, eben auch hochskalieren. Wir können auch künstliche Intelligenz einsetzen, um halt mit unseren Abwehrsystemen auch Angriffe erkennen zu können, von denen wir heute vielleicht noch gar nichts ahnen. Und wenn es dann am Ende darum geht, und Herr Pohlmann hat ja gesagt, andere Behörden sind im Bereich der Strafverfolgung tätig und versuchen auch mit anderen Maßnahmen eben zu verhindern, dass solche Angriffe passieren können. Das BSI reagiert operativ, das heißt, wir haben operative Cybersicherheit als eine der Kernmaßnahmen, wenn wirklich was passiert ist, aber das BSI versucht eben auch immer technische Antworten zu geben. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, wenn wir uns diese ganzen Angriffstechniken anschauen, wenn wir uns anschauen, wie können Systeme kompromittiert werden, was für technische Maßnahmen wären denn in der Lage, das künftig wirklich an der Wurzel zu packen und dann da auch wirklich am Ende sicherzustellen, dass wir nicht über die ganzen Symptome immer nur reden, sondern ein System aus sich heraus so robust gestaltet ist, dass solche Angriffe nicht mehr möglich sind. Und ein ganz wichtiges Stichwort dabei ist sicherlich auch Redundanz. So ein Netz, wenn das so aufgebaut ist, kann man auch so gestalten, dass eben Angriffe gegen einen Teil des Netzes unmittelbar aufgefangen werden können durch andere Elemente des Netzes und man dann eben doch weiterarbeiten kann. Und ich glaube, die Kunst besteht jetzt darin, eben diese singulären Abhängigkeiten zu identifizieren und zu schauen, mit welchen Redundanzen kann man halt insgesamt eine Architektur so aufbauen, dass so ein Netz insgesamt einfach widerstandsfähiger wird.
Können Sie das konkret machen? Also wie kann das funktionieren? Minute haben wir.
Halbe Minute, Sie hatten ja gerade beschrieben, was Sie hier beim Deutschlandfunk machen, aber wenn Sie zum Beispiel nur auf einen Cloud-Anbieter setzen und da alles reingepackt haben und der fällt aus, warum auch immer, haben Sie ein Riesenproblem. Redundanz würde bedeuten, Sie haben eine Multi-Cloud-Strategie, Sie buchen Dienste bei mehreren Cloud-Anbietern und wenn AWS ausfallen sollte, können Sie rüberschwenken zu Google. Das Ganze können Sie automatisiert machen, Sie können das System auch so betreiben, gerade bei kritischen Systemen, dass Sie wirklich auch verschiedene Infrastrukturen parallel operativ halten und dann wirklich im laufenden Betrieb auch für Mitarbeitende unbemerkt eben schwenken können.
Also das Stromaggregat im Falle des Stromausfalls.
Das, was Sie als unabhängige Stromversorgung haben, müssen Sie auch im Cloud Computing tun.
Wir sprechen gleich weiter über die Frage, wie abhängig wir sind von den digitalen Systemen, wie angreifbar wir sind, ob wir da ausgeliefert sind oder nicht. Sie können weiter anrufen 00800 4464 4464. Das ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie dann wählen müssen. Und wir hören uns dann gleich wieder nach den Nachrichten. Um 10.35 Uhr geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Agenda, in der wir über IT-Sicherheit sprechen. Wie abhängig sind wir von den digitalen Systemen? Der Systemabsturz hat das ja gezeigt vor ein paar Wochen. Da legte ein Update-Fehler Millionen Computer in aller Welt lahm. Noch immer sind die Schäden gar nicht so genau zu beziffern. Es gibt Schätzungen, die sagen, es sind etwa 1,5 Milliarden Dollar, die da an Schaden entstanden sind. Wer kommt dann in solchen Fällen für so einen Schaden auf? Da wurden Flüge gestrichen, Operationen mussten ausfallen. Wie kann sowas in Zukunft verhindert werden? Das ist die große Frage, der wir hier auch vielleicht nachgehen können. Sie können uns weiter anrufen, wenn Sie sich an dieser Sendung beteiligen mögen. Vielleicht waren Sie ja sogar von diesem Systemabsturz auch betroffen, fragen sich, wie konnte das passieren? Sind wir da den digitalen Systemen auch zu sehr ausgeliefert? Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Die Firma CrowdStrike, ja, die sitzt in den USA und Firmen wie die Deutsche Telekom oder der Berliner Flughafen, die setzen deren Programm ein, um sich vor Schadsoftware zu schützen. Dann am Morgen des 19. Juli das verhängnisvolle Update, das am Ende für sehr viele Ausfälle gesorgt hat. 8,5 Millionen Computer, habe ich gelesen, wurden weltweit lahmgelegt. Allein in Deutschland waren 50 Unternehmen betroffen, die zur kritischen Infrastruktur allein zählen. Thomas Kaspers hier im Studio, Leiter der Abteilung Technik-Kompetenzzentren beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI. Dem solche Ausfälle, etwa auch bei solchen Unternehmen, die zur kritischen Infrastruktur gehören, gemeldet werden müssen. Da können Sie sicher jetzt nicht die einzelnen Unternehmen benennen, aber so grob, wer war da in Deutschland betroffen, aus welchen Bereichen?
Es gibt ja verschiedene Sektoren in kritischen Infrastrukturen, angefangen von Energie, ne, über ganz viele andere Systeme oder Anbieter, die wir einfach brauchen, um unsere Gesellschaft insgesamt funktionsfähig zu halten. In der Tat benennen wir jetzt keine konkreten Unternehmen, weil eben auch genau diese Meldepflicht natürlich damit einhergeht, dass wir eine Vertrauensbeziehung auch weiter zu den Unternehmen aufrechterhalten müssen. Aber Sie haben es zu Recht gesagt, 51 Unternehmen aus den kritischen Infrastrukturen haben sich bei uns gemeldet. Von denen sind aber inzwischen auch schon 86% wieder komplett lauffähig. Das heißt, die melden nicht nur einen Ausfall, sondern melden auch, wenn sie wieder komplett betriebsfähig sind. Und die verbleibenden 7 sind jetzt auch gerade schon wieder dabei, eben auch die Betriebsfähigkeit wieder komplett herzustellen.
Hat aber lange gedauert, dann muss man sagen, ne? Knapp 4 Wochen.
Was aber auch an dem konkreten Problem liegt. Das heißt, dieser Ausfall war ja auch technisch am Ende in der Konsequenz so, sie mussten an die einzelnen Rechner ran. Und wenn sie dann auch Bilder gesehen haben von den Flughäfen, da hat das Personal zum Teil die Decken aufgeschraubt, weil Rechner verbaut waren von Microsoft, die eben aus der Ferne eben nicht mehr in betriebsfähigen Zustand gebracht werden konnten. Und das ist sicherlich auch so ein grundlegendes Problem, was man jetzt gelernt hat aus diesem Vorfall. Es ist eben nicht trivial, Infrastrukturen wieder hochzufahren, wenn man physisch an jedes System ran muss.
Sicherheitsupdates, die sind wichtig, aber immer sofort, haben wir auch drüber gesprochen, muss man einfach auch gucken, macht es nicht unbedingt Sinn, Updates nicht direkt auf alle Geräte zu laden, sondern erst einmal auf ausgewählte Rechner. Aber werden wir sicherlich auch noch drüber sprechen, zeigt auch, dass wir dieses System in irgendeiner Form eben so ausstatten müssen, dass es widerstandsfähig ist. Und Norbert Pohlmann, Sie sind Informationstechnikwissenschaftler. Sie haben von robusten Systemen gesprochen, die wie aussehen. Also was heißt robust in dem Fall? Wie müssen wir die in Zukunft eben auch ausrüsten, diese Systeme?
Genau, also wenn wir jetzt diese PCs nehmen, die jetzt zum Beispiel in den Flughäfen sind, das sind halt PCs, die mit monolithischen Betriebssystemen arbeiten, also sehr komplexen Betriebssystemen, und wenn da halt ein Fehler passiert, dann stürzen die ab. Also, und das ist halt das, was wir nicht wollen. Und auf einer Forschungsebene forschen wir schon seit über 10 Jahren. Das Thema ist so Trusted Computing, und genau, es geht immer darum, dass man nicht so große Betriebssysteme hat, sondern sehr kleine Softwarebasis, so Trusted Computing Base heißen die, und das sind sehr kleine Softwareanteile, die dann die Hardware bedienen sollen, und genau, die sind halt so klein, dass man die verifizieren kann. Also ich kann die Software, die haben dann 20.000 Zeilen, die kann ich formal verifizieren. Also ich kann sicherstellen, dass da kein Fehler drin ist. Also das ist mal eine Basis, die wirklich wichtig ist. Und wenn ich so eine Basis habe, dann kann ich sagen, ich kann auf dieser Basis virtualisieren. Also ich kann dann einfach mehrere logische Systeme aufbauen. Und genau, und das Tolle daran ist, ich kann dann quasi in dieser Modularisierung mein Rechnersystem anders bestücken. Ich kann dann sagen, ich habe dann eine virtuelle Maschine, dann kommen halt Business-Software rein, und ich habe eine andere, wo dann meinetwegen die E-Mail-Kommunikation stattfindet, oder wieder eine andere, wo andere sind. Also ich kann die Systeme so aufbauen, dass ich sie separiere. Und der Vorteil ist dann, wenn dann in einem dieser kleineren Systeme die Virtualisierung und Fehler auftritt, dann beeinflusst das nicht die anderen. Also das System stürzt nicht ab, sondern ich habe dann eine virtuelle Maschine, die nicht mehr funktioniert, und die kann ich dann mit der Basis halt neu starten aus der Ferne heraus, und ich bin dann sofort wieder aktiv.
Ich versuche gerade, mir ein Bild da irgendwie zu machen. Ist das so, als würde man das alles auf ganz vielen verschiedenen Schultern tragen?
Ja, also das wäre alternativ. Ich hätte jetzt nicht nur einen PC, sondern ich hätte jetzt 10 PCs. Nur habe ich die nicht physikalisch, sondern die habe ich halt softwaremäßig auf einem, und die tun, also die arbeiten so selbstständig, als wenn es 10 Rechner werden, die sind nur softwaretechnisch auf einem System, und die kann ich alle einzeln steuern. Die kann ich immer wieder neu starten, und die sind so stabil, dass halt, wenn mal ein Fehler passiert, ich die einfach neu starte und dann geht's halt weiter. Also dann würden diese Ausfälle, also wir haben ja gehört, bei diesem CrowdStrike-Ausfall sind 8,5 Millionen Rechner ausgefallen, das würde nicht passieren. Dann würde vielleicht für ein paar Minuten dann ein kleiner Teil ausfallen, den würde ich neu starten, und dann würden die Systeme sofort wieder funktionsfähig sein. Mhm. Und das sind moderne Betriebssysteme oder moderne Betriebssystemarchitekturen, und die müssen halt eingeführt werden. Und die sind gerade nicht eingeführt. Also wir arbeiten noch mit ganz alten Systemen, und eigentlich hätte man schon vor 10 Jahren anfangen können, diese neuen einzuführen. Aber Microsoft ist halt auch ein monopolistischer Anbieter, der halt ja die Macht hat, sagen wir mal, auf der ganzen Welt wahnsinnig viele Systeme so aufzubauen. Aber eigentlich müssten wir Microsoft motivieren, modernere Dinge aufzubauen, die halt deutlich robuster sind.
Ist aber vermutlich ja auch eine Geldfrage. Also da muss man investieren.
Genau, da muss man investieren. Und genau, aber jetzt sagen wir mal, wir als Unternehmen, also sagen wir mal als Flughafen, als Krankenhaus, als alle, die jetzt diesen Ausfall miterlebt haben, die müssen sich ja sagen, okay, der Schaden ist jetzt wahnsinnig groß. Also ob die den jetzt kompensiert kriegen oder nicht, der Image-Schaden ist groß und ich habe am Flughafen Kunden, die nicht wegkommen. Also wir müssen einfach als Unternehmen sagen, das geht so nicht. Also wir wollen immer mehr Digitalisierung, das ist ja auch gut. Also müssen wir halt auch sagen, wir brauchen jetzt Firmen wie Microsoft, die uns moderne, sichere, robuste Systeme zur Verfügung stellt, wo wir weiter mit digitalisieren können. Oder wir müssen sagen, wir hören auf mit der Digitalisierung. Aber das ist ja politisch nicht gewollt, wollen wir auch alle nicht. Wir brauchen nur jetzt Systeme, die halt so sind, dass wir halt mit gutem Gewissen unsere Anwendungen immer weiter digitalisieren können. Und das ist jetzt ein Schritt, wo wir sagen müssen, das könnten wir als Anlass nehmen und sagen, alle Anwender müssen sich jetzt zusammentun und sagen, wir brauchen jetzt neue Architekturen, die so robust sind, dass sowas nicht mehr passieren kann.
Mhm. Thomas Kaspers, wir haben auch die Politik angefragt, sind da leider nicht wirklich fündig geworden, in dem Sinne, dass es auch aus Termingründen, verschiedenen Gründen hat es nicht geklappt. Sie sind beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das ja sicherlich auch Gespräche geführt hat, gerade mit den großen Unternehmen Gespräche führt, wenn es darum geht, woran hat es gelegen, wie können wir das in Zukunft vermeiden, verhindern. Haben Sie da einen Einfluss auch darauf, welche Maschinen, sage ich mal in Anführungsstrichen, auch verwendet werden, welche Technik da eingesetzt wird? Können Sie da auch Druck machen und sagen, aber wir brauchen robustere Systeme, wir brauchen ein robusteres Netzwerk?
Also die Gespräche in dem konkreten Fall sind losgegangen am 19.07. schon am Laufe des Vormittags und dann in den Abend rein gab es dann auch schon die ersten Gespräche mit Stellen in den USA bei den Unternehmen. Und in der Folge, nachdem man halt gesehen hat, jetzt haben wir die Lage insgesamt beherrschbar, sind wir auch unmittelbar eingestiegen in genau solche technische Diskussionen, sowohl mit CrowdStrike als auch mit Microsoft, aber auch schon mit anderen. Das ist ja definitiv nicht nur ein Problem, was die beiden Anbieter betrifft, in dem spezifischen Fall jetzt natürlich, ne? Aber sind auch jetzt ganz, weil Sie danach fragen, intensiv eingestiegen mit Microsoft in die Diskussion. Und Professor Pohlmann hat es zu Recht beschrieben, es gibt heute schon Technologien, die man einsetzen kann, auch schon sehr früh im Bootprozess, also in der Startphase des Betriebssystems, um halt sicherzustellen, dass sich da definitiv noch nichts so einnisten kann, sodass wir da eben auch sicher sein können, wir haben einen definierten Ausgangszustand, auf den man dann aufbauen kann mit dem eigentlichen Betriebssystem und das dann eben wesentlich robuster dann auch eben betreiben kann. Und es gibt ja auch heute schon Systeme, die man kaufen kann, die das tun, die aber eben noch nicht weit verbreitet sind, eben auch aus speziellen anderen Gründen. Was wir spüren in den Gesprächen mit CrowdStrike und Microsoft, die haben beide eine extrem hohe Eigenmotivation, da jetzt eben auch technisch Maßnahmen einzuleiten.
Das ist ja auch noch eine Imagefrage.
Es ist eine Imagefrage und was man nie vergessen darf, das ist für beide Unternehmen existenzbedrohend, was da passiert ist. Und am Ende würde keiner fragen, wenn alle Microsoft-Systeme weltweit runterfahren und man die nicht mehr beherrscht kriegt und dann ist es total egal, ob das jetzt eine Drittherstellersoftware war oder nicht. Da ist Microsoft dann einfach mit im Boot und das ist denen auch voll bewusst, ne, dass wenn sowas auf einer noch größeren Skala passieren würde und es vielleicht eben nicht vergleichsweise leicht beherrschbar wäre wie jetzt, man musste halt an dieses Thema ran, das war das Hauptproblem, um jetzt wieder betriebsfähig zu werden. Aber es war ja dann am Ende doch beherrschbar. Das heißt, binnen Tagen konnte man wieder weiterarbeiten, aber es könnte ja noch schlimmer ausgehen. Und Microsoft ist sich bewusst, dass das eben für so ein Unternehmen auch in der Größenordnung dann am Ende eben auch wirklich existenzbedrohend ist. Das heißt,
also wird sich was ändern?
Da wird sich definitiv was ändern.
Die Frage, wer trägt die Verantwortung, die ist ja auch von Bedeutung, wenn es um Haftungsfragen geht. Am Telefon ist Caroline Glasmacher, sie ist Fachanwältin für IT-Recht in der Kanzlei Redeker Sellner Daas. Grüße Sie, Frau Glasmacher.
Guten Tag, hallo.
Da sind Flüge ausgefallen, in den Krankenhäusern konnten Patientinnen und Patienten nicht behandelt werden, nicht operiert werden. Es hat, wir haben es gehört, millionenfach Computerausfälle gegeben. Wer muss da haften?
Ja, das ist eben genau die Frage. Da muss man eben differenzieren, wer macht denn jetzt überhaupt Schäden geltend? Also CrowdStrike wendet sich ja vor allem also die Kunden von CrowdStrike sind ja vor allen Dingen die Unternehmen. Das heißt eben genau die genannten Krankenhäuser, Fluggesellschaften, Sky News und wer nicht alles von dem Ausfall betroffen waren. Und die haben dann sozusagen in erster Instanz die Herausforderung, ihren Schaden erstmal genau zu beziffern. Und das ist tatsächlich schon mal die erste große Hürde. Und wenn das aber gelingt, da einen Schaden sozusagen unternehmensintern genau erstmal sozusagen zu ermitteln, dann können diese Unternehmen versuchen, diese Schäden geltend zu machen. Und da können sie sich entweder an ihre Cyberversicherung wenden, sofern sie denn eine haben. Es kann aber sein, dass die eben gar nicht greifen, weil entweder hat ein Unternehmen gar nicht so eine spezielle Cyberversicherung gegen eine Betriebsunterbrechung oder gegen Cyberschäden. Die sind tatsächlich gar nicht so weit verbreitet. Und dann gibt es noch weitere Hürden. Zum Beispiel muss ein Schaden auf einem versicherten Ereignis auch beruhen. Und in der Regel sind da Ereignisse wie Hackerangriffe, Feuer oder Sturm oder auch vielleicht Pandemien, ja, die, das sind sozusagen so typische versicherte Ereignisse.
Damit fehlerhafte rechnet man eben Update, deswegen. Mhm.
Genau, damit rechnet man, und das sind eben so diese typischen von außen kommenden Ereignisse. Fehlerhafte Updates sind zum Teil sogar explizit ausgeschlossen. Also da gibt es in den Versicherungspolicen teilweise Klauseln, die sagen, ja, bei fehlerhaften Updates haften wir nicht. Dann gibt es auch sogenannte Zeitklauseln, die eben besagen, der Versicherungsschutz greift erst, wenn ein Betriebsausfall von einigen Stunden vorliegt. Und das sind in der Regel mindestens 4 Stunden. Und hier war es jetzt so, dass CrowdStrike relativ zügig eine Lösung angeboten hat, auch wenn das nur jetzt irgendwie eine manuelle Neukonfiguration der Systeme war. Aber relativ schnell konnte man das beheben. Das würde dann auch heißen, dass in vielen Fällen der Versicherungsschutz nicht eingreift. Und es gibt auch noch hohe Selbstbehalte. Also dass sozusagen bis zu einem bestimmten Schwellenwert sozusagen der Versicherungsschutz gar nicht greift. Also das ist dann sozusagen für ein Unternehmen dann schon ein großes Glück, wenn sie einen ausreichenden Versicherungsschutz hat. Und wenn sie den nicht hat, ja, dann kann dieses Unternehmen sich an CrowdStrike wenden. In den AGB ist es zumindest aber schon auch mal die erste Hürde, dass da US-amerikanisches Recht gilt und man sozusagen auch sich das sozusagen deshalb alles nach ganz anderen Regeln beurteilt, als wir das hier in Deutschland kennen, und da auch Haftungsausschlüsse vereinbart sind. Es kann auch sein, dass die Unternehmen individuelle Vereinbarungen getroffen haben, aber auch da würde ich mal vermuten, dass da CrowdStrike versucht hat, sich sehr stark abzusichern.
Also da muss man jeweils auch auf den Vertrag gucken. Und Sie haben es gesagt, die Firmen sind zum Teil ja auch noch dabei, die Schäden zu beziffern. Ich habe gelesen, da hat es dann auch Abfragen gegeben bei den ganzen Unternehmen, die zum Teil auch noch laufen. Das sind die Unternehmen auf der einen Seite. Wenn der Flug, die OP, was auch immer, dann nicht stattfinden konnte, haben die Verbraucher überhaupt eine Chance auf Erstattung, überhaupt eine Chance, sich an irgendwen zu wenden, Schadenersatz zu fordern?
Ja, also die Verbraucher, die können sich eigentlich nur an ihre direkten Vertragspartner wenden, also nicht an CrowdStrike selbst. Das ist so gut wie ausgeschlossen, dass Verbraucher da, die mit denen gar keine vertraglichen Beziehungen haben, da was wieder bekommen. Und Verbraucher, bei denen jetzt sozusagen zum Beispiel Flüge ausgefallen sind, die können eben versuchen, sich an ihre Airline zu wenden. Der reine Preis, sozusagen der Preis für einen Flug, der dann eben nicht stattgefunden hat, der müsste jedenfalls rückerstattbar sein. Wie das jetzt sozusagen mit darüber hinausgehenden Schäden ist, also zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie auch noch eine Hotelbuchung nicht in Anspruch nehmen konnte oder so, da werden sich dann eben die Verbraucher mit ihren Vertragspartnern, mit der Airline auseinandersetzen müssen. Und da wird auch eine maßgebliche Rolle spielen, können die Unternehmen sich da auf fehlendes Verschulden ihrerseits berufen oder lag das in ihrem Verantwortungsbereich, dass eben ihr System vielleicht auch gar nicht hätte so stark betroffen sein dürfen von dem Update-Fehler. Das hatten ja jetzt Herr Professor Pohlmann und Herr Kaspers, und Sie hatten das ja auch schon diskutiert, ne? Das müssen Unternehmen da nicht auch redundante Systeme eben schaffen, robuste Systeme, die dann nicht gleich zusammenbrechen, wenn ein Update fehlerhaft ist. Mhm. für die Unternehmen ist es wahrscheinlich schwierig zu sagen höhere Gewalt, weil höhere Gewalt auch wieder typischerweise andere von außen kommende, unvorhersehbare, unbeherrschbare Ereignisse sind, die durch äußerste Sorgfalt nicht verhütet oder abgewendet werden können. Also das sind typischerweise Blitzschlag, Erdbeben, Pandemie, solche Sachen. Und so ein Update, gegen das man sich, da ist dann eben die Frage, hätte man sich dagegen nicht doch noch besser schützen können und haftet deshalb dann vielleicht auch für solche Schäden gegenüber den Verbrauchern.
Also wenn man Ihnen zuhört, dann merkt man, es gibt immer viele Wenns und Dinge, die zu bedenken sind und man muss gucken, was steht in den Verträgen und es ist sehr, sehr einzelfallabhängig vermutlich. Dennoch hat man auch rausgehört, dass es ein Fall ist, den es so vorher nicht unbedingt auch gab, beziehungsweise der nicht unbedingt auf dem Schirm war. Inwieweit ist dieser Fall auch mit Blick auf IT-Recht interessant und möglicherweise für die Zukunft ja auch relevant?
Ja, also ich finde, der Fall zeigt vor allen Dingen, dass solche Fälle rechtlich dann doch begrenzt lösbar sind. Dass die Frage nach wie ist denn das rechtlich und wer haftet, die kommt ja immer erst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und Sie haben ja heute bei sich in der Sendung vor Ort auch eben zwei IT-Experten, die sich vor allen Dingen damit beschäftigen, wie schaffen wir so etwas zukünftig zu verhindern. Und das ist tatsächlich das, wo die Musik spielt. Also als Unternehmen sollte man sich nicht so sehr darauf verlassen, dass, wenn so etwas passiert, man sich seine Schäden ja wohl schon von denjenigen, die das verursacht haben, zurückholen kann, sondern man sollte wirklich als Unternehmen seine Energie darauf setzen, diese robusten Systeme zu schaffen, die auf Redundanzen setzen, um sich eben und sozusagen selbst vorbeugend und proaktiv Maßnahmen zu ergreifen, damit so etwas nicht passieren kann. Weil wenn wir uns jetzt eben gerade die Verträge ansehen, dann wissen wir oder dann sehen wir sehr genau, dass die Unternehmen, also hier zum Beispiel CrowdStrike, ne, dass die eben sich natürlich versuchen, gegen alles, was möglicherweise schiefgehen kann, abzusichern.
Das klingt so, als würden Sie sich da auch von der Politik ein bisschen mehr Sicherheit wünschen.
Ja, das weiß ich gar nicht unbedingt. Es ist einfach wirklich eher so die realistische Brille, ne? Durch Prozesse und Gerichtsverfahren, die man irgendwie als Anwältin so führt, dass das eben einfach teilweise sehr schwierig ist, einen Schaden, den man erlitten hat, dann auch tatsächlich gerichtlich einzufordern.
Frau Glasmacher, Sie bleiben noch ein bisschen in der Leitung und uns erhalten. Wir haben einen Hörer, der uns angerufen hat, die 00800 4464 gewählt hat, Peter Raubler aus Markgröningen. Herzlich willkommen in der Runde.
Ja, guten Morgen.
Es geht um unsere IT-Sicherheit, zu der Sie was sagen möchten.
Ja, ich stelle immer mehr fest, bei vielen Grundbedürfnissen, die man so hat, Bahn, Online-Banking, ist immer direkt die Aufforderung, die App herunterzuladen. Und wenn ich dann Apps herunterladen will, dann bin ich eigentlich immer darauf angewiesen, dass ich mich bei Google anmelde oder bei Apple, im Apple Store, mir dann die Apps runterlade. Und das finde ich irgendwie nicht richtig.
Weil, was befürchten Sie, was dadurch passiert?
Naja gut, Google und Apple ist im Prinzip, sie sind ja vollkommen abhängig bei allen möglichen Sachen, die sie machen, geben sie ihre Daten da weiter.
Das heißt, sie fürchten so eine Art Monopol und sie können da nicht raus und sind zu gläsern?
Ja, sie werden ja regelrecht diskriminiert. Jeder hat das ganze Smartphone voll mit allen möglichen Apps. Und wenn ich mal dann darauf hinweise, dass ich mich eigentlich bei Apple nicht anmelden will oder bei Google, dann wird man eigentlich belächelt. Aber ich sehe da schon eine gewisse Gefahr.
Also der Abhängigkeit, ich weiß nicht, ob wir das hier in der Runde beantworten können, ob es tatsächlich eine Gefahr gibt. Professor Pohlmann, da würde ich Sie aber ganz gerne einfach auch fragen, weil wir haben ja darüber gesprochen, dass es Unternehmen gibt, die sehr zentriert die Kraft haben, sage ich mal, um nicht Macht in den Mund zu nehmen, aber die Monopolstellungen auch haben in diesem ganzen IT-Bereich. Der Verbraucher, der ist da schutzlos ausgeliefert?
Ja. Genau, also wir müssen ja erstmal festhalten, dass viele Anbieter wie Google ja das Geschäftsmodell haben, wir bezahlen mit unseren persönlichen Daten. Also genau, wir alle suchen ja die Google-Suchmaschine und die ist ja nun gnadenlos gut und wichtig, aber wir haben noch nie Geld dafür bezahlt. Ja. Und genau, Google nutzt quasi unsere Nutzung damit aus, dass sie erkennt, was wir wollen und verkauft diese Daten für Werbung. Und wenn man jetzt Google betrachtet, die machen 200 Milliarden Umsatz und eigentlich ist Google eine Marketingfirma, die halt damit Geld verdient. Das ist ein Problem.
Gibt auch andere, aber das ist einer der großen.
Das eine, genau. Mhm. Das machen halt viele andere. Also das ist halt ein Modell, wo wir eigentlich von weg müssen und wo wir schauen müssen, wie wir das geordnet kriegen. Also genau, das Problem, was der Hörer gerade gesagt hat, ist ein ernsthaftes Problem. Da muss man sich überlegen, wie man das machen kann. Auf der europäischen Ebene haben wir jetzt ein Gesetz, das heißt eIDAS, da geht es halt um Vertrauensdienste und dort haben wir halt die Idee, dass wir zu Beginn von 2006 jeden Bürger in Europa letztendlich die Möglichkeit geben, mit dem Personalausweis oder mit den Ausweisen, die hat, sich darzustellen. Und wir wollen in Europa ein eigenes Ökosystem aufbauen. Und das würde letztendlich die Dominanz dieser Monopolisten in Amerika deutlich einschränken. Und wir versuchen das umzusetzen. Ob uns das gelingt in Europa, wissen wir nicht, aber das ist ein gutes Konzept, wo wir das entschärfen können und wo wir dafür sorgen können, dass unsere Daten in Europa bleiben und wir selbstbestimmt genau entscheiden können, wann wir unsere Daten wem geben und wie und das auch dokumentiert.
Und Sie sind in verschiedenen Gremien ja auch tätig, wo es um die Cybersicherheit auch geht. Ist das genau auch ein großes Thema?
Das ist ein großes Thema. Das ist ein großes Thema, weil es ja unsere Privatheit trifft. Also wir haben ja ein gutes Datenschutzgesetz, aber diese Monopolisten sind so geschickt, dass wir zustimmen und damit können die das machen. Also es ist ein Privatheitsthema und deswegen brauchen wir ein eigenes Ökosystem, um da halt was entgegenzuwirken. Das ist ein relevantes Thema für die Zukunft. So mehr wir digitalisieren, umso mehr müssen wir schauen, dass unsere Privatheit geschützt bleibt. Also von daher ist es ein sehr relevantes Thema.
Wir sprechen gleich noch über die Frage, wie abhängig wir sind von den digitalen Systemen und ob wir da schutzlos ausgeliefert sind oder nicht. Erstmal herzlichen Dank an Peter Raubler, der uns aus Markgröningen angerufen hat und uns seine persönlichen Sorgen da ja auch geschildert hat, die durchaus ernst zu nehmen sind, wie wir von Professor Pohlmann auch gerade gehört haben. Wir diskutieren weiter über dieses Thema und Sie können uns auch weiter anrufen, können uns erreichen über die europaweit kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Die Nummer wiederhole ich nochmal, 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, dann an agenda@deutschlandfunk.de. Wenn wir Sie in die Sendung holen sollen, können, dann schreiben Sie gerne Ihre Rückrufnummer mit in die Mail. 00800 4464 4464. Unsere Abhängigkeit von digitalen Systemen, das ist das Thema heute in der Agenda. Und wir hören uns nach den Nachrichten wieder. Bis gleich.
Deutschlandfunk Agenda.
Mit Petra Einsminger am Mikrofon und wir sprechen weiter über unsere Abhängigkeit von digitalen Systemen und der Frage, ob wir da irgendwo auch schutzlos ausgeliefert sind. Wir haben schon einiges gehört, wie wir uns möglicherweise sicherer auch aufstellen können und müssen, auch für die Zukunft ein wenig sicherer aufstellen können und müssen. Ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen, die 00800 4464 4464 zu wählen oder uns eine E-Mail zu schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Da werde ich auch gleich noch ein paar Mails zitieren, die alle in eine ähnliche Richtung gehen, nämlich wie können wir uns vielleicht auch mit einem System jenseits des Digitalen absichern. Ich möchte aber noch mal ganz kurz auf das zurückgehen, was wir vor den Nachrichten angesprochen haben, nämlich die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich für all das, was da geschieht und was möglicherweise eben auch falsch geschieht oder kontrolliert werden muss und auf sicheren Boden gestellt werden muss. Wir haben darüber gesprochen mit Caroline Glasmacher auch, was die Haftungsfragen angeht, Fachanwältin für IT-Recht in der Kanzlei Redeker, Sellner und Daas. Sie ist weiterhin noch bei uns in der Leitung. Wenn ich Sie als Juristin fragen kann und darf, wo ist die Verantwortung bei jedem von uns, möglicherweise auch bei den Verbrauchern, was würden Sie als Juristin sagen oder antworten? Was können Sie da antworten?
Ja, also es ist wirklich schwierig. Ich glaube, das klang vorhin auch schon durch, jetzt Verbrauchern zu sagen, so und so müsst ihr euch verhalten, dann habt ihr auch keine Schäden. Das ist einfach sehr, sehr schwer, weil man hat ja keinen Einfluss darauf als Verbraucher, welche Systeme Unternehmen einsetzen. Und wenn man einen Flug bucht und der fällt dann aus, weil der Flug immer nicht stattfinden kann wegen dieser Systeme, dann dann kann man als Verbraucher eigentlich auch in der Rückschau nichts machen oder hätte man sozusagen nichts besser machen können, damit das nicht passiert. Und was, glaube ich, vorhin auch schon mal ein bisschen angeklungen ist, ist, dass man wahrscheinlich insgesamt sozusagen ein Umdenken braucht und in dem Sinne, dass man sich eben nicht mehr auf wenige auf wenige Player, die eine sehr große Macht haben, dass sozusagen das ganze System, die ganze Wirtschaft sich auf die verlässt, sondern dass man da eine größere Diversität hat einfach. Aber das ist eben wirklich etwas, was der Einzelne sehr, sehr schwer beeinflussen kann.
Und da hört man auch raus, das ist durchaus auch noch ein Gebiet, wo es viel Lern- und Entwicklungspotenzial gibt. Würden Sie das bestätigen?
Auf jeden Fall. Also das, ich meine, dass durch fehlerhafte Updates Schäden entstehen können, das ist ja nicht etwas, womit man noch nie gerechnet hat. Das zeigt ja, es gibt ja diese Klauseln in Versicherungspolicen, die Schäden deswegen gerade ausschließen. Das heißt, das ist jetzt nicht komplett unerwartet. Irgendjemand hat sich darüber mal Gedanken gemacht, aber man kann sich eben nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten. Und zukünftig wird man Updates bestimmt erstmal stellenweise testen, bevor man sie einfach sozusagen ungeprüft auf das ganze System aufspielt. Aber ja, das ist so ein bisschen, hinterher ist man immer schlauer.
Professor Nauert-Pohnmann sitzt bei mir hier im Studio und das können Sie nicht sehen. Er hat die Hand gerade auch gehoben bei dem, was Sie gesagt haben. Professor für Informationssicherheit an der Westfälischen Hochschule. Sie sind in verschiedenen Gremien tätig, auch Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands IT-Sicherheit. Das ist für Sie ein großes Thema.
Genau, also wir forschen auch im Bereich von Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit. Wir haben von der Frau Glasmacher gerade diese Verantwortungskette gesehen. Genau, also CrowdStrike hat einen Fehler gemacht. Die Microsoft-Systeme sind ausgefallen. Die Anwender, der Flughafen so, die haben nicht darauf geachtet, sich redundant aufzustellen. Genau, ich finde wichtig, also wir als Nutzer, wir wollen ja vertrauen können. Und deswegen müssen sich diese unterschiedlichen Unternehmen sich zusammentun und müssen ihre Verantwortung übernehmen. Also die müssen vertrauenswürdig agieren, sonst wollen wir irgendwann nicht mehr digitalisieren. Also wenn ich nicht fliegen kann, dann brauche ich halt jemanden, der die Verantwortung übernimmt. Und wie die sich jetzt aufteilen und wer die Verantwortung im Detail übernimmt, interessiert mich ja gar nicht. Aber in der Digitalisierung möchte ich, wenn ich einen Schaden habe, dass der behoben wird. Also mich interessiert auch gar nicht, wie die das untereinander regeln. Aber wenn die 30 nicht einig sind, haben wir ein strukturelles Problem und wir werden als Nutzer die Digitalisierung nicht haben wollen.
Aber also was heißt das im Umkehrschluss? Was muss dann noch passieren?
Also ist die Unternehmen, denen muss klar sein, dass sie alle eine Verantwortung haben und der Gerechtigkeit. Die müssen sich vertrauenswürdig verhalten. Also die CrowdStrike, die haben Softwarefehler gemacht und der Chef hat sich auch ein paar Stunden dafür entschuldigt. Der hat sofort eingeschraubt, das war ein Fehler. Microsoft ist sofort ausgefallen, das ist ein Fehler, das muss nicht so sein. Das müssen die eigentlich klar artikulieren, dass man das auch anders machen kann. Und die Anwender, die den Schaden hatten, die haben nicht dafür gesorgt, dass sie redundant arbeiten und die haben halt mit dem Ausfall dann nicht dafür gesorgt, dass sie trotzdem die Dienstleistungen, also Flüge zu organisieren oder Operationen umzusetzen, das haben sie nicht vernünftig gemacht. Die haben alle ihre Verantwortung und müssen dazu stehen und müssen uns als Nutzer von dem Schaden freihalten.
Ich danke erstmal Caroline Glasmacher, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns auch von der juristischen Seite da ein bisschen auf Stand gebracht haben und wünsche Ihnen erstmal viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Danke bis hierhin.
Vielen Dank.
Und wir haben einen Hörer in der Leitung, Jörg Fründer, der uns aus Berlin angerufen hat. Guten Morgen.
Hallo, danke, dass ich hier sprechen darf. Ich bin in der IT tätig und wenn ich mich so umhöre, was so in der Community geredet wird, dann habe ich den Eindruck, dass die Unternehmen eigentlich schon relativ gut aufgestellt sind. Viel schlimmer sieht es bei Ämtern, Behörden und ähnlichen Organisationen aus. Da ist bei einem Unternehmen, wenn das von einem Ausfall oder einem Hackerangriff betroffen ist, da geht ziemlich viel Geld verloren. Und das tut einem Unternehmen richtig weh. Deswegen investieren die auch viel in IT-Sicherheit. Bei Behörden, Ämtern wird ganz wenig investiert. Da ist noch oft noch alte Strukturen, also Sicherheit, Perimetersicherheit und wenig Sicherheit in der Tiefe. Und solche Dinge sind da noch viel vorhanden. Und es wird auch wenig investiert in die Geld, denn das muss man jemandem erklären, einem Abgeordneten, der findet vielleicht aber ein höheres Elterngeld wichtiger oder wie auch immer. Und das finde ich persönlich ganz gruselig bei einem Unternehmen, wenn das ein Problem hat, na gut, dann gehe ich halt zur Konkurrenz. Das kann ich mir bei meinem Amt nicht aussuchen.
Hm. Und Sie haben gesagt, Sie sind in der IT tätig. Das heißt, Sie haben Erfahrungen auch gerade, was Behörden angeht?
Nicht selber direkt, aber ich kenne Leute.
Okay. Ich gebe das gerne weiter an Thomas Kaspers, der ja beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik tätig ist, dort die Abteilung Technikkompetenzzentren auch leitet. Sie sind für sichere Halbleiterkomponenten, Betriebssystem, Sicherheit und anderes mehr zuständig und haben den Eindruck, dass das Thema noch nicht so richtig angekommen ist auf der behördlichen Ebene?
Also in der behördlichen Ebene ist es definitiv angekommen, auch bis in die Ministerien rein. Es gibt ressortübergreifende Gremien im Bund, die sich intensiv mit allen IT-Sicherheitsfragen auseinandersetzen. Und es gibt Strukturen im Bund, angefangen von den Ministerien, auch im Bundeskanzleramt, bis in die ganzen nachgeordneten Bereiche rein.
Aber da gucken wir lieber mal auf die kleine Ebene. Ist es dann auch da auf der kommunalen Ebene angekommen?
Wenn Sie jetzt durch die Struktur der öffentlichen Verwaltung in Deutschland gehen, ne, angefangen von den Kommunen über die Länder bis hoch zum Bund, natürlich haben die Kommunen, sage ich mal, einen strategischen Nachteil, dass sie nicht auf so eine gemeinsame Infrastruktur zurückgreifen können, wie wir es im Bund haben. Ne, wir haben im Bund zum Beispiel eine gemeinsame Netzinfrastruktur, die Netze des Bundes, die wir sehr robust absichern können und das auch durchaus erfolgreich tun. Auf kommunaler Ebene haben wir IT-Infrastrukturen und da hat der Hörer definitiv recht, wo die Kommunen auch sehr stark selbst in die Verantwortung gehen müssen. Es gibt natürlich auch Zusammenschlüsse von kommunalen IT-Betreibern, die auch versuchen, übergreifend da IT-Sicherheit dann eben zu realisieren. Gleichzeitig sehen wir aber eben auch, dass jeden Monat Kommunen erfolgreich mit Ransomware angegriffen werden, gegebenenfalls dann eben Verwaltungsleistungen einstellen müssen.
Ransomware ist die reingeht und dann erpresst.
Genau. Und insbesondere ihre Systeme dann so verschlüsselt, dass sie auch erstmal nicht weiterarbeiten können. Und erst gegen eine Zahlung von Lösegeld, was man in keinem Fall tun sollte, dann gegebenenfalls, oftmals klappt es dann eben auch nicht, eben die Systeme wieder freigegeben werden. Auch dagegen gibt es Maßnahmen.
Und da hat es aber auch Fälle gegeben in der Vergangenheit in den Kommunen, wo wir Ausfälle hatten, wo vieles dann eben nicht mehr ging.
Genau. Und auch da muss man natürlich jetzt eine Reaktion drauf finden, wie kann ich Kommunen insgesamt flächendeckend in Deutschland so aufstellen, dass selbst bei einem erfolgreichen Ransomware-Angriff unmittelbar wieder eine Betriebsfähigkeit hergestellt werden kann. Und da kann man sicherlich mehr tun, als es heute der Fall ist.
Norbert Pohlmann.
Genau, also der Kaspers hat es ja erzählt, also die obersten Bundesbehörden werden ja auch vom BSI direkt betreut. Das ist ja die Aufgabe vom BSI. Aber wir können ja auch im BSI-Lagebericht sehen, dass die Kommunen, und wir haben in Deutschland 11.000 Kommunen, übermäßig stark angegriffen worden sind. Das deutet ja an, dass der Hörer hier recht hat, dass die Kommunen halt nicht besonders gut geschützt sind, weil man die halt übermäßig auch angreifen kann. Und das müssen wir halt organisieren. Die haben wenig Geld, sind nicht strukturiert und genau, da gibt es auch Ideen, wie man halt diese 11.000 Kommunen zusammenbringen kann, auch da ein gemeinsames Lagebild aufbauen kann, damit die sich halt besser schützen können. Aber das ist eine Aufgabe, die enorm wichtig ist, weil wir haben ja gesehen, in einigen Landkreisen ist der Katastrophenfall ausgerufen worden, weil die Dienstleistungen, die die Kommunen zur Verfügung stellen können, über sehr viele Monate nicht umgesetzt werden konnten. Und das ist schon katastrophal.
Jörg Fründer, also da haben Sie einen wunden Punkt getroffen, wie wir auch gerade hier in der Runde gehört haben. Danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie diesen Aspekt auch nochmal eingebracht haben, denn wir haben es erlebt, zum Teil schon, es hat da eben möglicherweise auch ziemlich schlimme Folgen, wenn da Ausfälle zustande kommen, wie es in der Vergangenheit schon war. Und da ist noch ein bisschen Arbeit drin, aber ist erkannt. Danke erstmal an Sie. Wir haben viele Hörerinnen und Hörer, die uns mit Fragen auch erreicht haben. Unter anderem, wir haben einen Hörer ja gehabt, der hat schon gesagt, er hat eigentlich gar keine Lust, immer über Google und Apple zu gehen zu müssen, wenn er sich irgendeine App runterladen will. Also diese Abhängigkeit von bestimmten Systemen, von bestimmten Firmen, das ist was viele hier auch offensichtlich umtreibt. Wir haben viel über Microsoft gesprochen, aber die Frage dann ist möglicherweise Linux sicherer, ist der Mac sicherer, kann man da irgendwie auch Alternativen finden? Machen wir uns vielleicht auch zu abhängig von diesen großen Anbietern, weil wir da immer direkt hingreifen, weil wir dann sofort googeln, weil wir eben nicht irgendwie nach Alternativen suchen? Da sehe ich bei Ihnen beiden hier bei mir im Studio durchaus nicken. Also da können wir schon auch steuern, ist das so?
Ja, ich glaube, wenn wir diese unterschiedlichen Systeme einfach mal betrachten, dann muss man erstmal grundsätzlich sagen, die Qualität der Software ist eigentlich im Prinzip bei allen ähnlich. Das heißt also, vom Prinzip her sind, ob ich jetzt nun Apple, ob ich Microsoft oder Linux nehme, ist vom Prinzip her die Systeme erstmal gleich. Jetzt kann man aber unterschiedliche Aspekte betrachten. Also Apple wird weniger genutzt als Microsoft und deswegen
ist das immer noch so.
Das ist immer noch so und deswegen greifen die Angreifer eher Microsoft an, weil sie damit halt erfolgreicher sind. Also
Leute
nicht, weil das sicherer ist, sondern weil sie halt da besser angreifen können. Linux ist ein Open Source und wir hätten die Gelegenheit, diese Open Source zu nutzen und selber die Softwarequalität festzustellen oder zu optimieren. Also das ist im Prinzip, was eigentlich Open Source uns zur Verfügung stellt. Das Problem ist nur, wir tun das nicht. Also das Geld investieren, dass wir Leute beschäftigen damit, gucke in die Open Source rein, suche die Fehler und verbessere die nicht, das passiert nicht. Das ist ein theoretisches Konstrukt.
Machen wir einen kleinen Exkurs, nämlich zum Thema Open Source. Was genau verstehen Sie darunter?
Also Open Source ist eine Software, meinetwegen Linux, ein Betriebssystem, was dann halt offen zur Verfügung gestellt wird. Also ich kann mir die Software, wie das System programmiert ist, anschauen und kann kontrollieren, ob die Qualität der Software gut ist oder ich kann Leute damit beschäftigen, Fehler zu finden und die zu korrigieren. Und ich hätte dann die Gelegenheit, mit der Masse der Menschen, die da reingucken und Zeit und Geld investieren, dafür zu sorgen, dass Linux weniger Fehler hat als Microsoft und Apple. Mhm. Also wir haben das grundsätzliche Prinzip, aber weil wir das Geld nicht investieren, das zu tun, passiert das auch nicht.
Und
das
wobei, da würde ich schon widersprechen.
Ganz kurz noch, ich würde gerne einen Hörer mit reinbringen, der das nämlich genau vorgeschlagen hat. Nils Witte, der sagt, wäre es nicht sinnvoll, wenn der Bund oder auch die EU eine gute finanzierte Open-Source-Lösung für alle kritischen Systeme anbieten würde?
Und genau dafür gibt es die ersten vielversprechenden Ansätze. Ne? Also gerade auch jetzt
Thomas
im Bund. Vielen Dank. Gerade auch im Bund. Ne? Der Bund hat das Zentrum für digitale Souveränität in Bochum gegründet und genau mit dem Ziel, Open Source Software für die öffentliche Verwaltung so nutzbar zu machen, dass wir genau die ganzen Vorteile, die Norbert Pohlmann gerade zu Recht beschrieben hat, eben auch in die Nutzung bringen können. Und weil es eben Open Source ist, ist es unmittelbar auch durch jeden und jede nutzbar. Das ist dann eben nicht nur Software, die der Bund irgendwie intern dann nutzen kann, sondern das ist dann insgesamt für die Allgemeinheit verfügbar. Und gerade wenn es um Sicherheitsfragen geht, investiert zum Beispiel das BMWK, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, über den Sovereign Tech Fund in Open-Source-Projekte, um ganz gezielt an den kritischen Stellen, die wir heute sehen, Open-Source-Software in die Richtung weiterzuentwickeln, dass eben genau Sicherheitsaspekte die zentrale Rolle spielen, die wir brauchen, um halt auch damit resiliente Infrastrukturen aufbauen zu können.
In welchen zeitlichen Dimensionen denken wir da?
Den Sovereign Tech Fund gibt es schon ein paar Jahre und der wird auch weiter mit Mitteln ausgestattet. Die Frage ist immer, und das nimmt auch das auf, was der Hörer jetzt dann auch zu Recht gesagt hat, wird da genug investiert? Also sollte man vielleicht mehr investieren? Aber es ist durchaus so, dass auch schon heute signifikant Geld investiert wird, um Open Source Software sicherer zu machen und in die Nutzung zu bringen.
Ist das die Lösung, die wir jetzt auch zeitnah brauchen, Norbert Pohlmann als Informatikprofessor? Würden Sie sagen, auch von der wissenschaftlichen Seite her betrachtet, kommen wir da nicht drum rum?
Jein, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der hilfreich ist, also um eine bessere Qualität zu haben, um weniger angreifbar zu sein. Aber auch Linux ist ein monolithisches Betriebssystem, also diese Robustheit, die wir brauchen in der Zukunft, schafft Linux gerade auch nicht. Aber wenn wir ein System haben und das Open Source stellen, wäre das sicherlich hilfreich. Also genau, also Open Source ist sicherlich ein Mechanismus, wo wir weltweit mit vielen, vielen zusammen etwas gemeinsam sehr sicher entwickeln können und das dann halt auch immer überprüfen können, ob das sicher ist. Und also Open Source ist ein wichtiger Mechanismus, aber wir müssen deutlich modernere Architekturen haben und wir müssen deutlich mehr Geld investieren, damit die Open Source auch sicherer ist als das, was wir von Microsoft, Apple oder von anderen Firmen gerade bekommen.
Also auf jeden Fall sich unabhängiger machen, das höre ich da ganz klar raus. Und das ist auch etwas, was unsere Hörerinnen und Hörer mehrfach angesprochen haben, die uns geschrieben haben, die uns angerufen haben, unter anderem Carlo Ermark, der schreibt, es muss unbedingt ein flächendeckendes, einfacheres, analoges System unterhalb der digitalen Ebene auch aufrechterhalten werden. Darüber haben wir hier in der Agenda auch schon mehrfach diskutiert, wenn es um Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz auch geht. Also falls in Teilen schon nicht mehr vorhanden, sollte sowas vielleicht auch wieder aus der Mottenkiste geholt werden, damit wir im Falle der Fälle eben doch noch weiter arbeiten können. Da gibt es auch eine Frage, was die grundsätzliche Verletzbarkeit der digitalen Systeme angeht. Möglich eben auch, dass man sagt, die analogen Abläufe, etwa in Banken oder beim Bezahlen mit Bargeld, sollten wir daran nicht festhalten, fragt zum Beispiel Marc Jena aus Frankfurt. Also nicht zu sehr uns generell von digitalen Systemen abhängig machen, sondern durchaus so eine Art doppelten Boden auf analoger Ebene halten. Das ist, wie gesagt, im Katastrophenschutz ja auch immer wieder in der Diskussion, bei der IT-Sicherheit auch.
Also der doppelte Boden ist auf jeden Fall wichtig und vielleicht brauchen wir auch mehr als nur einen zweiten Boden darunter. Und ich schaue eher auch mal lieber so ein bisschen nach rechts und links, was ich für Alternativen habe, als jetzt irgendwie nur eine analoge Rückfallposition zu haben. Man darf nie vergessen, die ganzen digitalen Lösungen, die wir haben, auch gerade in der Bewältigung von schweren Krisen, bieten auch enorm viele Vorteile und ermöglichen uns ja eben auch solche Krisen wesentlich schneller, effektiver und so weiter zu bewältigen. Das heißt, das Rückfallszenario auf analoge Kommunikation muss da sein. Also wir müssen immer Kommunikationsfähigkeit herstellen. Man darf aber nie vergessen, wichtiger ist wirklich effektive, effiziente Kommunikation mit allen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, eben so abzusichern, dass sie in der Regel zur Verfügung steht. Das heißt, es darf wirklich nur so diese letzte Rückfallposition sein. Man darf jetzt nicht sagen, ich vernachlässige jetzt ein bisschen die Robustheit der digitalen Systeme, weil ich habe darunter ja noch diese Ebene. Die wird aber nie das leisten können, was ich brauche in solchen
Fällen. Aber trotzdem aufrechterhalten. Ja. Das ist auch eine weitere Frage, die aus der Hörerschaft gekommen ist. Nämlich, was ist, wir haben jetzt hier diesen Ausfall, der, wie wir gehört haben, bis zum Teil ja heute noch Auswirkungen hat. Sie haben es gesagt, in Deutschland die meisten Unternehmen laufen wieder, aber es gibt doch noch ein, zwei, die da noch weiter dran arbeiten müssen, um das auszumerzen. Was ist jetzt, wenn dann nicht nur ein Softwareausfall ist, sondern möglicherweise ein Stromausfall, ein Blackout, der uns über mehrere Tage erhalten bleibt, dann sind wir im Dunkeln? Robert Puhlmann, was würden Sie sagen? Brauchen wir auch dafür eine Absicherung, dass wir uns nicht nur unabhängig machen von den großen Playern, sondern möglicherweise eben auch von tatsächlich dieser Vernetztheit, die ja doch abhängig ist von der Stromversorgung und vielen anderen Dingen auch?
Gut, also ich meine, Strom ist ja für uns immer wichtig, unabhängig auch von der Digitalisierung. Und wir wissen ja halt auch, wenn über viele Tage der Strom ausfällt, dann sterben Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also wir brauchen da Redundanzen. Wir brauchen halt immer wieder halt auch Konzepte, anders damit umzugehen. Und ich würde vielleicht auch nochmal sagen, wir müssen vielleicht auch nochmal anders denken. Also ich glaube, wir müssen ja nicht unbedingt, sagen wir mal, analoge Dinge aufrechterhalten. Es mag ja auch sein, dass wir neue analoge Dinge definieren im Katastrophenfall. Also sag mal, wenn wir kein Geld haben, dann muss man halt sagen, vielleicht kann man bei den Geschäften dann doch irgendwie mit den Unterschriften bezahlen und sagen, wir zahlen das irgendwie mal später. Also vielleicht brauchen wir neue Konzepte in Katastrophenfällen mit Ausfällen, die in der Digitalisierung basieren, damit umzugehen. Also genau, also von daher, sagen wir, wir wissen das ja bei den Banken, die schließen ihre Filialen und genau, die werden es nicht aufrechterhalten können. Also deswegen brauchen wir neue Konzepte, die dann im Katastrophenfall genutzt werden können. Und das ist eine Herausforderung, mit der wir auseinandersetzen müssen und die wichtig ist. Aber wie gesagt, wir sollten da flexibel sein und sollten überlegen, wie wir das am besten organisieren können.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, von wo überall Gefahren auch lauern und haben jetzt auch schon die Kommunen mit angesprochen, die sehr angreifbar nach wie vor auch sind, die natürlich auch nacharbeiten und damit beschäftigt sind, zu gucken, wie können sie sich schützen. Wir haben verschiedene Infrastrukturebenen, wenn wir nicht nur über Strom, sondern auch über Wasserversorgung reden, ganz wichtig, die kritischen Infrastrukturen, da haben wir ganz viele auch in der Pandemie immer wieder drüber gesprochen, wie muss man da die Versorgung aufrechterhalten werden. Wo sehen Sie die größten Einfallstore, Thomas Kaspers vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik? Also welche Szenarien werden da zum Teil vielleicht auch durchgespielt?
Also erstmal spielen wir schon alle Katastrophenszenarien durch. Momentan die größte Herausforderung ist definitiv, sagen wir, die Professionalisierung auf der Angreiferseite, die es wirklich schafft, auch mit wirklich trivialen Lücken am Ende unsere Systeme so großflächig dann eben auch so anzugreifen, dass eben komplette Kommunen zum Beispiel und andere Einrichtungen dann in die Knie gehen. Das heißt, wir müssen Stand heute erstmal wirklich die Informationstechnik auf ein Niveau bringen, dass wir dagegen so aufgestellt sind, dass das eben nicht mehr passiert.
Wie weit sind wir davon entfernt oder wie nah sind wir da dran?
Wir sind technologisch da sehr nah dran. Es ist wirklich jetzt die Frage, wie bringen wir das in die Umsetzung und wie schafft man Strukturen in Deutschland, die eben genau diese Umsetzung befördern. Und da ist sicherlich das föderale System eine Herausforderung. Und auch da sind wir jetzt ja auch dran mit Kooperationsabkommen, die wir mit verschiedenen Bundesländern schließen, dass wir eben auch mit kommunalen IT-Betreibern reden. Aber auch da ist ja auch, wenn man sich das NIS2-Umsetzungsgesetz anschaut, was gerade die europäische Regulierung in Deutschland überführt, auch da gibt es ja Ideen, wie zum Beispiel ein CISO-Bund.
Vielleicht müssen wir das nochmal ein bisschen genauer erklären.
Genau. Das heißt, wir versuchen jetzt eben über die Implementierung europäischer Rechtsakte in Deutschland eben auch Strukturen zu schaffen, die eben genau diese ganzen Herausforderungen wesentlich effektiver, vielleicht auch wesentlich zentraler in der Lage sind zu bewältigen. Aber am Ende müssen sich natürlich alle Beteiligten im Bund, in den Ländern und auch in den Kommunen so zusammenraufen, dass es am Ende eben auch wirklich technisch funktioniert. Und das ist für uns erstmal der Anspruch, dass das geht.
Und da gibt es auch ein Gesetz für mehr IT-Sicherheit, das gerade Ende Juli von der Bundesregierung auf den Weg gebracht wurde. Da hat auch das BSI eine neue bzw. eine erweiterte Aufgabe. Sie sollen mehr Kompetenzen kriegen, richtig?
Genau, das ist genau dieses NIS2-Umsetzungsgesetz, ein sperriger Name für eine europäische Regulierung, die jetzt am 24.07. durchs Kabinett gegangen ist. Das ist jetzt im parlamentarischen Verfahren. Und im parlamentarischen Verfahren werden sicherlich alle Fraktionen in der Diskussion auch nochmal eigene Punkte reinbringen. Und das ist sicherlich auch die Chance, da vielleicht mal besondere Schwerpunkte zu setzen.
Und wenn wir unterm Strich mal gucken, über was wir alles hier gesprochen haben, da sind wirklich viele, viele verschiedene Ebenen. Da sind die technischen Ebenen, da sind die politischen, da sind die wirtschaftlichen, die rechtlichen Ebenen. Norbert Pohlmann, gerade mit Blick auf die Politik, ich habe es schon mehrfach gesagt, Sie sind in vielen Gremien tätig. Die IT-Sicherheit ist eine Herzensangelegenheit. Was wünschen Sie sich da auch gerade von der Politik? Was muss jetzt ganz schnell passieren? Was müsste direkt passieren?
Ja. Also ich glaube, man sollte die Politik auch nicht jetzt, sagen wir mal, übermäßig herausfordern. Ich glaube, genau, es ist ja der Anspruch, genau, der Herr Kaspers hat jetzt, sagen wir mal, das aus den Behörden betrachtet, die ist ja, sind ja auch strukturiert, die kann man ja auch vom BIS auch strukturiert angehen, aber wir haben 3 Millionen Firmen in Deutschland. Genau, wir brauchen eine radikale Veränderung in der IT-Sicherheitsarchitektur. Und diese radikale Veränderung, die kann halt nur dann stattfinden, wenn alle Stakeholder zusammenarbeiten. Also Wirtschaft, Wissenschaft und der Staat und die Politiker alle zusammen sich zusammensetzen und sagen, wie schaffen wir es, dass wir halt in 2 Jahren Betriebssysteme haben, die robust sind, die verlässlich sind, die sicher sind. Genau. Und wie schaffen wir das, das umzusetzen? Also die Technologie ist da, wir müssen sie nur umsetzen. Und das ist nicht trivial. Wir müssen gemeinsam das Geld ausgeben, wir müssen gemeinsam unsere Mitarbeiter schulen, wir müssen gemeinsam es umsetzen, wir müssen gemeinsam es kontrollieren. Und das ist eine Mammutaufgabe und das muss radikal umgesetzt werden und wir müssen alle zusammenarbeiten. Und dieses, wie wir das hinbekommen, dass wir uns alle zusammentun und das gemeinsam tun, das ist eine echte Herausforderung und ist aber wahnsinnig wichtig, um eine Veränderung zu schaffen.
Aber man hört auch raus, das ist nicht übermorgen geleistet, sondern das ist ein Prozess, den wir jetzt, ich sag mal, in Anführungsstrichen endlich angehen müssen.
Genau, wir tun ihn aber nicht. Wir gehen ihn nicht an, wir haben Ideen, aber wir müssen ihn tatsächlich angehen.
Werden wir vielleicht auch in dieser Agenda nochmal drauf schauen in einer weiteren Sendung, denn diese Ausgabe, die geht jetzt langsam zu Ende. In der kommenden Woche geht es um Raus aufs Land, eine Lösung für die Wohnungsnot in den Städten, also auch eine große Aufgabe. Ihnen erst einmal herzlichen Dank, dass Sie beide hier im Studio waren und unseren Hörerinnen und Hörern danke ich fürs Hinhören und fürs Mitmachen, die uns geschrieben haben. Herzlichen Dank dafür. Ich bin Petra Enzminger und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Mittwoch.